Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dankeschön. Heute ist Sonntag, der 23. Februar 2014. Der Sonntag heißt Sexagesimae. Das bedeutet so viel wie 60 Tage vor Ostern oder noch 60 Tage. Die ganzen Sonntage haben ja, wir zählen im Moment ja rückwärts auf Ostern. Nächste Woche ist dann Quintagesimae 50 und dann haben die Sonntage Namen, die nach den Psalmtexten sind, die für diese Sonntage vorgesehen sind. Wir werden heute auch einen Psalm gemeinsam lesen. Aber vorher würde ich euch bitten, kurz aufzustehen und wenigstens den Nachbarn vor und hinter euch zu begrüßen. Einfach mal dem ins Auge zu gucken.
Björn, vielen Dank. Jan.
Dass ihr wisst, mit wem ihr heute Morgen Gottesdienst feiert. Weil wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wie ihr dem Zettel, den ihr am Eingang bekommen habt, entnehmen könnt, steht dieser Gottesdienst unter dem Thema geistlich wachsen oder welche Last selig ist. Das soll ein Zeichen auch unserer Gemeinde sein. Wir kennen den Spruch, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir alle brauchen gegenseitige Ermutigung. Und ein solcher Gottesdienst dient dazu, dass wir gestärkt in die neue Woche gehen. Wir werden nachher im Anbetungsteil eine Zeit haben, wo wir Fürbitte haben wollen, speziell für zwei Menschen aus unserer Gemeinde, aber auch für jeden, der hier ist. Ich werde dazu nachher noch was sagen. Und wir können uns ermutigen, indem wir nach dem Gottesdienst aufeinander zugehen. Wir haben draußen Sitzgelegenheiten, wir haben unten das Café 7, das geöffnet ist, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, so sagt ein Sprichwort. Und gleichzeitig geteilte Freude ist doppelte Freude. Also egal, was wir teilen, wir werden nur gewinnen können. Ich möchte zu Anfang die Tageslosung lesen, wie wir sie in dem Heft der Herrnhuter Brüdergemeinde finden. Da steht im 2. Korinther 4 in den Versen 8 und 9, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und wir wollen mit Gott reden. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, wir rufen dich an und freuen uns, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Wir freuen uns, dass wir auf diese Begegnung mit dir. Wir sind dankbar dafür, dass du uns in deine Gemeinde gerufen und gestellt hast. Und wir sind dankbar dafür, dass du, obwohl du so groß und herrlich bist, uns nicht egal bist, dass du uns ansiehst, dass du uns hilfst in allem, was uns bedrängt, dass wir niemals, egal wo wir sind, von dir verlassen werden. Ich danke dir für diesen Tag, danke dir für das schöne Wetter und für dieses schöne Haus. Danke dir, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln können. Und wir wollen dich bitten, komm du uns ganz nahe, fülle du unsere Herzen, zeige uns unseren Weg mit dir und fülle uns aus mit deinem Geist. Amen. Ihr könntet eigentlich stehen bleiben, weil wir wollen zusammen singen. Und das Loblied, das wir zusammen singen wollen, das geht im Stehen eigentlich viel besser. Währenddessen wollen wir Geld zusammenlegen, das für die Belange unserer Gemeinde bestimmt ist. Dazu solltet ihr euch sicherlich nochmal runterbeugen und eure Portemonnaies leeren. Aber singen geht, wenn man lobt, im Stehen besser. Aber die dürfen gleich wieder. Jetzt. Da, jetzt. Jetzt. Also doch noch eine, Gerd. Ja, vielen Dank, dass ihr die Fünfte auf jeden Fall noch durchgesetzt habt. Es war ein wunderbarer Anblick. Es gibt ein paar Dinge, die ich euch gerne mitteilen möchte. Das findet ihr auch auf der Rückseite eures Predigtmanuskriptes. Zunächst mal geht es ein wenig in die Zukunft. In der übernächsten Woche, also jetzt nicht kommende Woche, sondern erst im März, gibt es zwei Veranstaltungen. Eine für Frauen am 6.3. unter dem Titel Atempause. Abends treffen sich Frauen der Gemeinde, um miteinander Pause zu machen und Leben zu teilen. Und zwei Tage später, am 8.3. morgens, samstags, gibt es ein Männerfrühstück. Und noch viel weiter in die Zukunft, am 18.3. gibt es die nächste Gemeindeversammlung. Ich sollte dazu nur sagen, gestern und vorgestern gab es eine Klausur unserer Gemeindeleitung, die diese Gemeindeversammlung unter anderem auch vorbereitet hat. Es war ein sehr gutes Klima, ein sehr gutes Gespräch. Sie sind auch zu guten Ergebnissen gekommen und werden uns an der Gemeindeversammlung genau darüber auch berichten. Und ich muss diesen Zettel nehmen. Elementar. Am 13. März beginnt ein neuer Elementarkurs. Für alle, die Elementares über den christlichen Glauben wissen wollen, können sich ab 13. März an 6 Veranstaltungsterminen anmelden. Pastor Rolf Zyrus wird diesen Kurs leiten. Es gibt jedes Mal ein gutes Essen dabei. Gute Gespräche mitzubringen ist vor allen Dingen Offenheit für Argumente auch anderer. Jeder ist herzlich eingeladen und darf seine Fragen stellen, aber und wird sicherlich auch darüber informiert werden, warum wir uns hier treffen und was wir glauben. Dann gehe ich eine Woche zurück. Letzte Woche Sonntag hatten wir im Anschluss an den Gottesdienst eine großartige Aktion unserer Kindergottesdienstkinder. Die haben Waffeln verkauft, die haben ein Gewinnspiel gemacht, die haben Trödel verkauft. Und zwar alles für Kinder auf den Philippinen. Kayako heißt das Projekt, das sich unser Kindergottesdienst dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben hat, um es zu unterstützen. Da geht es um Gelder für Kinder, die kein Geld haben, um zur Schule zu gehen, die trotzdem das aber tun sollen, weil Bildung ist das wichtigste Gut, um aus dem Elend rauszukommen. Und die haben sage und schreibe 400 Euro überweisen können. Ich finde das ein super Applaus. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und natürlich für alle, die gespendet haben. Und jetzt darf ich die Claudia nach vorne bitten. Die wird uns auch was erzählen von der Vergangenheit, nämlich von gestern.
Gestern war unsere Gemeinde Premierenort mit rund 300 Leuten. Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden hat zusammen mit den Bundeskreisen in der Region einen regionalen Kindermitarbeitertag durchgeführt, der im Laufe der nächsten Monate noch an 5 weiteren Orten stattfinden wird. 240 Teilnehmer waren da, rund 30 standen auf der Warteliste, die nicht mit dabei sein konnten. Rund 50 Mitarbeiter waren hier, um zu helfen. Und es war ein Tag mit viel Begegnung. Die Mitarbeiter hatten morgens 2 Plenumsveranstaltungen mit tollen, da seht ihr so ein paar Namensschilder, Veranstaltungen, wo es halt eine kreative Bibelarbeit gab. Seht ihr gleich auch Bilder vom Sandpainting. Ausgerüstet worden sind mit guten Vorträgen. Was brauchen Kinder? In der Mittagszeit gab es ganz viele Ausstellungsstände, wo man auch aktiv teilnehmen konnte. 7 Seminare zur Auswahl. Von der Bandbreite Spiele ausprobieren. Was brauchen Jungs? Eine sichere Gemeinde sein, das tolle Konzept Orange und vieles mehr. 70 Kilo Kartoffelsalat wurden ungefähr verteilt, ich weiß nicht wie viel, 100 Würstchen. Und der Kigosaal kann eben auch ganz anders aussehen, dass da 120 Leute pro Schicht entspannt essen können. Für mich war es ein aufregender Tag, ich habe das zum ersten Mal gemacht, zum einen als Kreisbeauftragte für so eine Aktion verantwortlich zu sein, zum anderen hier als Veranstaltungsort die Gesamtorga zu haben, die Koordination zu leiten. Und ich bin sehr dankbar für alle, die mitgemacht haben und viele, denen gestern gedankt worden ist, die haben es gar nicht mitgekriegt, weil unsere rund 35 Mitarbeiter emsig im Haus gewesen sind oder schon fertig waren mit ihrem Dienst. Und ich möchte einfach mal alle bitten, die mitgemacht haben, aufzustehen. Ihr bekommt jetzt euren Applaus. Ich weiß, es sind nicht alle da. Die Sabine Brackern war in der Küchenleitung, die ist heute nicht da und die hatte mich ganz besonders gebeten, vor allen Dingen die treuen Helfer in der Küche aufstehen zu lassen, weil ihr wart viel im Keller, viel oben und habt den Dank gestern nicht mitgekriegt. Und ich weiß, dass alle total dankbar, voll erfüllt und begeistert nach Hause gefahren sind und das jetzt eine gute Vorlage für die nächsten regionalen Tage ist.
Ja, das ist ein Grund, Gott zu loben. Das wollen wir jetzt gemeinsam tun mit dem nächsten Lied. Auch dazu bitte ich euch wieder aufzustehen. Ihr werdet das alle kennen. Der Text ist ja verhältnismäßig kurz. Ich brauche einmal einen Ton. Genau. Wer kennt das Lied nicht? Boah, doch so viele. Gut, dann alle die, die es kennen, singen jetzt schon mal laut mit. Loben. Ja, das ist wunderbar. Jetzt brauchen wir das, machen wir das mehrstimmig in drei Gruppen. Drei Gruppen sind bei uns ja immer schwierig. Und ich habe beim letzten Kanon ziemlich viel Schelte gekriegt, als ich Männer und Frauen auseinanderdividiert habe. Da kriegte ich nämlich dann so, neben mir standen zwei Männer, die haben so laut gesungen, ich habe mich selber nicht gehört, da kann ich keinen Kanon singen. Also ich will euch jetzt mit euren Nachbarn und Nachbarinnen nicht auseinanderreißen. Insofern habe ich mir Folgendes überlegt. Wir haben hier einen großen Block in der Mitte rechts und einen großen Block in der Mitte links. Und wir haben zwei Seitenblöcke, die sind aber, selbst wenn sie sich zusammentun, viel zu klein, um ein gutes Gegengewicht zu diesem Block zu bilden. Außerdem brauchen sie eine Brücke. Und deswegen denke ich, die ersten drei Reihen, das kann man noch gut abzählen, ob man in der ersten, zweiten oder dritten Reihe sitzt oder steht, die verstärken die Seitenblöcke. Ja, das heißt, wir haben einen Block, zweiten Block und dann rechts und links und die ersten drei Reihen, die den dritten Block bilden. Wir singen alle nochmal zusammen von vorne und dann geht es mit diesem großen Block los, dann der und dann der Querblock, der Querriegel. Von vorne, alle zusammen.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet.
Dankeschön. Wir jetzt sitzen schon wieder alle. Ich dachte, wir lesen jetzt gemeinsam einen Psalm und auch das, nein, das machen wir besser im Sitzen. Ich glaube, dann kann man wirklich besser lesen, was da vorne steht. Ihr habt recht. Vielen Dank. Wir lesen ihn. Ich lese die vor und ihr bitte die eingerückten Verse. Herr, ich suche Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich will jubeln über deine Huld, mich freuen, denn du hast mein Elend angesehen, du bist mit meiner Not vertraut. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Vor Gram zerfallen mir Auge, Seele und Leib. In Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre verrinnen im Seufzen, meine Kraft ist ermattet im Elend, meine Glieder sind zerfallen. Ich aber, Herr, ich vertraue dir, ich sage, du bist mein Gott. Amen.
Liebe Gemeinde, den gehörten Psalm, den wir gerade gebetet haben, die eine oder andere Zeile darin wird euch vielleicht bekannt vorgekommen sein. Es ist ja der Psalm, den Jesus selber gebetet hat, Jesus Christus, unser Herr, am Kreuz in Gethsemane, in seinem Leid, hat er Worte gefunden, die in diesem Psalm geschrieben stehen. Und für den heutigen Sonntag habe ich ein Predigtthema ausgewählt, entlang der Bergpredigt gehen und der Seligpreisungen, aus Matthäus 5, Vers 4 und dazu parallel 7, 13 und 14. Beide Verse findet ihr auf dem ausliegenden Blättern. Glückselig sind, so lesen wir da, glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden, denn sie werden getröstet werden. Luther übersetzt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und Kapitel 7, geht durch den engen Eingang, denn das Tor, das zum Verderben ist, führt, ist weit und der Weg dorthin ist breit. Viele wählen diesen Weg, aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dorthin, nur wenige finden diesen Weg. Den schmalen Weg gehen will an für sich niemand, denn es ist der Weg des Leidens. Und in dieser Predigt, die ich halten will, geht es mir nicht darum, das Leid zu glorifizieren und zu sagen, je mehr Leid, desto besser. Doch wenn wir über geistliches Wachstum nachdenken, ihr habt ja alle die Karten wieder auf euren Plätzen gefunden, wenn wir über geistliches Wachstum nachdenken und darüber, wie Glaube bewegt, dann ist das auch ein Thema, das dazu gehört. Geistlich wachsen, oder welche Last selig ist. Was wünschst du dir, wo willst du mit deinem Glauben hin? Was willst du von diesem Gottesdienstbesuch mitnehmen? Was sind deine geistlichen Wachstumsziele? Wenn ihr über solche Fragen nachdenkt, dann werden euch vielleicht einige spontane Ideen, Einfälle in den Sinn kommen. Ich vermute, dass kaum jemand sagt, ich will wachsen durch Leiden. Ich will wachsen an der Traurigkeit. Unser Sehnen und Wünschen ist aus Bedürfnissen geboren und diese Bedürfnisse richten sich allermeist auf Positives. Es orientiert sich unser Bedürfnis zwar an den Defiziten, die wir erleiden oder die wir empfinden, und wir suchen, diese Defizite auszugleichen. Aber die Seligpreisung Jesu lässt aufhorchen. Selig sind die Trauernden. Selig sind, freuen dürfen sich die, die Leidtragenden, die mitleiden, mittrauern an dem Leid dieser Welt. Worüber trauerst du und woran trägst du Leid? Das bleibt hier ganz offen. Naheliegend ist es, an die Traurigkeit über den Verlust eines Menschen zu denken. Unser Blick kann sich aber auch auf das Leid in der Welt wenden, das sich als Last auf deine Seele legt. Jesus kommt uns entgegen mit dieser Seligpreisung, Wie die ganze Bergpredigt sich müht und kümmert in seiner Rede, am Herzen der Verletzten zu sein. Das ist das Anliegen Jesu mit seinem Evangelium. Am Herzen der Verletzten, am Herzen auch deines Verletzten, dein verletzten Herzen zu sein. Was brauchen wir? Was fehlt uns? Was läuft nicht gut? Was fehlt dir? Analysen beginnen oft mit dem Blick auf den beklagten Mangel. Und darum überrascht es eben so, dass Jesus den Mangel, nämlich die Trauernden und die Leidtragenden, glücklich preist. Das kann man ja für pietätlos halten oder für einen üblen Scherz, für den Spott eines Menschen, der von der Klage, der Trauer und dem Schmerz des Leides nichts weiß. So könnte man es ja missdeuten, was Jesus hier sagt. Aber wir haben diesen 34. Psalm eben zusammen gebetet, der doch eine ganz andere Sprache spricht. Dieser Mensch, dieser Christus, dieser Herr, der aus tiefster Not schreit und ruft: Gott, erlöse mich, erhalte mich, errette mich. Also nur der Bergprediger, Jesus von Nazareth, nur der Sohn Gottes, Jesus Christus, der kann diese Seligpreisung aussprechen. In seinem Mund ist sie glaubwürdig, glaubwürdig in dem Mund unseres Gottes, der bereit ist, mit uns ins Leid zu gehen, der bereit war, für uns zu sterben. Nicht Pietätlosigkeit ist das Thema, sondern ein tiefes Mitgefühl, ein Mitleiden, aus dem Munde Jesu gesprochen. Aus dem Munde Jesu gesprochen weisen uns die Seligpreisungen auf diesen Weg. Klage, Trauer, Leid waren Jesus sehr vertraut. Und deswegen und deshalb öffnet seine Seligpreisung die Herzen der Verletzten. Und ich wünsche mir, dass diese Seligpreisung auch dein Herz, dein verletztes Herz öffnet. Jesus begegnet denen, die sich auf schmalem Weg, im Bild gesprochen, die sich auf schmalem Weg an die Wand des Felsens pressen, um nicht in die Tiefe abzustürzen. Geht durch den engen Eingang, denn das Tor zum Verderben ist weit, der Weg dorthin ist breit. Viele wählen diesen Weg, aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dahin. So schmal, wie wenn du auf einer Bergwanderung dich an der schroffen Felswand hineinpresst, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Vielleicht kennt der ein und andere von uns Bergwanderungen und weiß um dieses Gefühl. Ein falscher Tritt auf schmalem Weg und es ist vorbei. Und manch einer kennt diesen schmalen Weg, gepresst an die Felswand, in der Angst abzustürzen im Leben, in Sucht unterzugehen oder irgend anderswo drin zu versinken. Lieber laufen wir auf der breit gepflasterten Straße, schnell und sicher daher. Und lieber eilen wir auch von Erfolg und Event zu Event. Aber Jesus sagt, selig sind die Leidtragenden. Selig sind die Trauernden. Selig sind die, die sich auf dem schmalen Weg befinden. Denn dies ist der Weg zum Himmelreich. Die Seligpreisung der Leidtragenden und Trauernden kommt dir auf engem Weg, freundlich, ermutigend entgegen, nicht spottend und nicht mit erhobenem Zeigefinger. Doch inwiefern kann solche Last selig sein und wie kann das geistliches Wachstum fördern? Wie bewegt es Glauben und wie lässt es uns im Glauben wachsen? Geistliches Wachstum zeichnet sich durch Dauer und Verlässlichkeit aus, nicht durch Intensität des Augenblicks. Mit dem Glauben wächst neben innigen Gefühlen die Verbundenheit mit dem notleidenden und trauernden Nachbarn. Und das ist Glaubenswachstum. Mit dem Glauben wächst die Verbundenheit mit den notleidenden und trauernden Nachbarn. Und wer selber dieses Gefühl nicht kennt, der kann dem leidenden, trauernden nicht nah sein. Geistliche Reife findet in Jesus ihr Ziel und hat dort ihr Vorbild. Seine Seligpreisungen geben davon Zeugnis, denn er war der, der Leid getragen hat wie kein anderer, und er, der Christus, mit den Kreuzesmalen an Händen und Füßen, er kommt dir entgegen auf schmalem Weg und sagt: Erkenne mich, ich bin's. Aus Jesu Mund die Bergpredigt zu hören, verändert unser Herz und verändert unseren Blick. Jesus nahm sein Leid und seine Trauer an. Und so finden wir ihn weinend um sein Volk. Und wir finden ihn in der Bibel beschrieben, innerlich empört über Krankheit und versklavende Verbindungen aller Art. Wir finden ihn im Evangelium beschrieben als einen um seinen Freund Lazarus trauernden Freund und als einen, der in der Hoffnungslosigkeit des Todes die Stirn bietet und Leben weckt. Und so lädt uns Jesus ein, mit verändertem Blick auf unsere Traurigkeit zu sehen. Mit verändertem Blick auch auf das Leid zu schauen, das wir selbst erleben. Mit verändertem Blick auch auf das Leid und Elend dieser Welt, weil wir eine Hoffnung haben, dass das ein Ende haben wird. Aber kann man, ich frage es noch einmal ernsthaft, die Trauernden und an der Not der Welt Leidenden glücklich preisen? Worin besteht die selig machende Last der Trauer und des Leides? Inwieweit fördert es ist, dass wir im Glauben wachsen? Inwieweit fördert Leid und Trauer, dass wir uns fester an Jesus binden? Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Wenn der Frühling kommt und es ist nicht mehr lang, dann findet ihr in den Obi-Baumärkten und wo auch immer jede Menge schöne Blumen. Und die kommen aus Holland oder sonst woher und sind vorgezogen. Und dann nimmst du diese wunderschönen Blumen mit nach Hause, pflanzt die in dein Blumenbeet und zwei Tage später sind die platt. Und du fragst dich, wie kann das sein? Die waren doch gestern noch so schön und blumen und so reich und in meinem Garten mit so viel Liebe gepflegt gehen die ein. Der Grund ist ziemlich einfach. Diese Pflanzen hatten nie bei ihrem Wachstum Widerstand zu überwinden. Sie wurden vorgezüchtet, gepäppelt, hochgezogen, reichlich gedüngt. Und dann stehen sie in deinem Beet und werden nicht mehr verhätschelt und verpäppelt. Und nach einer Woche war es das. Ich habe früher Aquarien gehabt. Und in diesen Aquarien, logisch, schwammen Fische, solange sie lebten. Aber öfters schwammen die auch auf der Oberfläche. Und das ist kein gutes Zeichen für einen Fisch. Und ich habe dabei Folgendes beobachtet: Manche Fische schwammen eher oder öfters oben auf. Und das waren die Fische, aus den Fischhandlungen gekauft, den ganz sauberen Läden, blinkende Glasscheiben, riesig große Verkaufsräume, astreines Wasser, superklar, keine Alge, nichts, perfekt. Ich kaufe diese schönen Fische, Buntbarsche, setze in mein Becken und nach 3 Wochen schwimmen die an der Oberfläche. Was ist passiert? Ich bin dann irgendwann draufgekommen, dass ich meine Fische woanders kaufen sollte, nämlich in dem schmutzigsten Laden der Stadt. Und tatsächlich, diesen Laden gibt es noch heute. Und wenn ich in Duisburg vorbeikomme, schaue ich immer wieder rüber und sage: Siehst du, ihn gibt es immer noch. Diese Becken dort sind voller Algen. Schmierig, schleimig, irgendwie. Das Wasser rauscht da rum und die Fische schwimmen im Wasser. Und tatsächlich, der Grund ist, diese Fische werden nicht durch Antibiotika frisch gespritzt, werden in klarem Wasser und Antibiotika nicht am Leben erhalten, sodass die Farben sich prächtig entwickeln und alles super ist, sondern diese Fische dort müssen sich mit den realen Gegebenheiten des Beckens und seiner Kultur und Wasserkultur auseinandersetzen. Und das weckt ihre und stärkt ihre Abwehrkräfte. Und deswegen haben die in meinem Becken auch überlebt. Widerstand, und wir sind bei dem Thema, warum sind die Trauernden von Jesus selig gepriesen und die Leidtragenden? Inwieweit hilft das, im Glauben zu wachsen? Der Zusammenhang ist der beschriebene am Beispiel der Pflanze und des Fisches. Das Leben rüstet uns zu für das Leben. Eigene Erfahrungen, gerade die widerständigen Erfahrungen, das Leid, das wir tragen, das macht uns stark, resistent. Das weckt in uns Abwehrkräfte gegenüber den Angriffen dieser Welt und all ihren Bazillen. Trauernde finden Trost im mitleidenden Christus. Wir waren als Ältestes, wurde eben kurz erwähnt, als Älteste und Diakonatsleiter, also als Leitungskreis unserer Gemeinde, gerade auf Klausur. Und wir waren nicht weit von hier weg, nämlich in der Franziskanerstraße, hier runter linke Hand, im Franziskanerkloster. Und wir waren sehr beeindruckt von der freundlichen Aufnahme des dortigen Bruders. Bruder Klaus hat uns willkommen geheißen in seiner Kutte und es fehlte nicht viel, wir wären alle Mönche geworden. Es gibt in diesem Franziskanerkloster einen wunderbaren Andachtsraum, in dem wir uns auch eingefunden haben zur Stille und zum Gebet. Und Bruder Klaus hat uns diese Kapelle erklärt. Und ich möchte das euch kurz darstellen, denn dort steht ein Kruzifix. Und an dem Kruzifix hängt, typisch für römisch-katholischen Glauben, der leidende Christus. An unserem Kreuz hängt kein Christus. Und in der Regel sind wir Protestanten stolz darauf und sagen, klar, dass da kein Christus dran hängt, denn der ist ja auferstanden. Aber Bruder Klaus sagte, hier an diesem Kreuz hängt ein Christus, der Leidende. Und daneben, rechte Hand, stand eine Kerze, das Osterlicht. Und dieses brennende Osterlicht steht für die Hoffnung der Auferstehung. Und er sagte, nun schaut die Ebene an. Kreuz und Kerze stehen auf einer Ebene. Denn wir Menschen brauchen beides. Das Antlitz des Leidenden, der für uns stirbt, und die Hoffnung der Auferstehung. Und wer das Leid nicht kennt, der freut sich nicht der Auferstehung. Und wer den Schmerz nicht bejaht, der kann nicht mitleiden mit den Leidenden. Das hat mich sehr beeindruckt. Kruzifix und Osterkerze gehören zusammen, sind gleich wichtig, sind gleichgewichtig. Persönlich empfundenes Leid und Trauer können dein Herz erweichen und sensibel machen für die Not, die Angst, den Schmerz anderer. Auch dafür noch ein Beispiel, vielleicht kennt ihr Menschen oder du hast es selbst erlebt, einen Herzinfarkt erlitten. Und was man da beobachten kann, ist, dass sehr starke Männer, sind es ja häufig, die dies erleiden müssen, einen Herzinfarkt, die vorher sehr mächtig sind in ihrem Auftreten und durchsetzungsfreudig und leistungswillig, dass sie nach der Herz-OP, wenn dann die Bypässe gelegt wurden und der Arzt einmal buchstäblich nach dem Herzen gegriffen hat und es in der Hand hielt, dass diese Menschen sich nach solcher OP sehr verändern. Mein Vater, der diese OP auch über sich ergehen ließ und ein sehr durchsetzungsfähiger Mensch war, sagte Arne, diese OP hat mich verändert. Es verändert dich, wenn jemand nach deinem Herzen greift. Und das habe ich bei ihm erlebt und erfahren. Diese Operation hat meinen Vater weicher gemacht, zugänglicher, sensibler für den Schmerz und das Leid anderer. Trauer, Schmerz, Leiden kann heilsam sein. Freuen darf sich, sagt Jesus, wer das erfährt. Das Zugeständnis dieses tiefen Gefühls kann wie eine Befreiung wirken. Manchmal ermöglicht uns erst der Schmerz der Trauer anzusehen, was wir Gutes an einem Menschen hatten. Und vielleicht bist du ein Trauernder, weil du einen lieben Menschen verloren hast. Vielleicht bist du auch einer, der darauf wartet, dass ein lieber Mensch oder überhaupt ein nahestehender Mensch bald gehen muss. Manchmal ermöglicht uns erst der Schmerz der Trauer anzusehen, was wir Gutes an einem Menschen hatten. Zu ihren Lebzeiten sehen wir an den Menschen eher das, was uns an ihnen missfällt. An den eigenen Eltern finden wir zu deren Lebzeiten manches, an dem wir uns reiben. Ihre Fehler stehen uns klar vor Augen, und wenn es schlecht läuft, gelingt es uns nicht, ihnen ihre Schuld zu vergeben. Sind sie dann verstorben, erwacht in uns oft eine überraschend intensive Trauer. Merkwürdig, dass ich über diesen Menschen, über meine Mutter, meinen Vater, so tief trauern kann. Denn plötzlich ist da auch ein Gefühl der Dankbarkeit, ein Gefühl des Mitfühlens. Die Trauer leitet uns zu geistlichem Wachstum an, indem wir uns fragen, was am eigenen Tun und für das eigene Verhältnis zu den Kindern und Partnern wichtig ist. Selig sind die Trauernden. Selig bist du, wenn es dich anleitet, nachzufragen, was dein Eigentun und Eigenverhältnis zu deinen Kindern, zu deinem Partner, zu deinen Mitmenschen ausmacht. Tiefer Schmerz ist manchmal nötig, um an die Wurzeln guter Erinnerungen zu gelangen und darin Trost zu finden. Es war doch nicht alles schlecht. Es war auch Gutes da. Ich habe nicht nur Ablehnung oder Kritik erfahren, nein, auch Geborgenheit und Fürsorge. Tiefer Schmerz ist manchmal nötig, um dem eigenen Leben eine neue Ausrichtung zu schenken und den Sinn des eigenen Lebens ins Auge zu fassen. Für andere, für viele vielleicht unter uns, ich glaube für alle Menschen, wirkt es wie eine Befreiung, wenn die angestauten Tränen einmal fließen dürfen. Vielleicht hast du es immer von anderen gehört und hast es dir auch selbst gesagt. Du solltest im Grunde, es wäre deine Pflicht. Kannst du nicht einmal, bist du noch immer nicht, wie lange noch willst du so weitermachen? Vielleicht hast du das oft gehört, vielleicht auch oft anderen gesagt. Und dann endlich erlaubt dir eine sich ergebende Situation oder das gesuchte Gespräch, das auszusprechen, was dich da schon so lange als Last und Traurigkeit begleitet, worüber nie Tränen fließen durften, weil stark sein ist angesagt. Und dann kommt dieser überraschende Augenblick, wo die Dämme brechen oder dieser gesuchte Augenblick, wo du sprichst und den Tränen Raum lässt und sie fließen dürfen und der Bann des verleugneten Leides und der verdrängten Trauer bricht aus dir heraus. Selig sind die Trauernden, selig sind die Leidtragenden, selig die wissen um den Schmerz ihrer Seele, denn ihnen gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Sie werden getröstet werden. Tränen dürfen fließen und auch die Empörung über das erlittene Unrecht bekommt eine Stimme. Wem das geschieht, der ist selig. Der darf sich wegen seiner endlich erkannten Trauer glücklich preisen. Ich habe auch selbst getrauert. Ich weiß, es tut weh. Selig bist du, wenn du trauern kannst. Wie oft verschanzen wir uns hinter der Demonstration eines unablässigen Scheinglücks? Nach außen wird das Familienglück und das Eheglück hochgehalten und wie wunderbar doch alles ist. Und für viele ist es ein Albtraum der Glückseligkeit, ein Albtraum des Theaterspielens. Ein Scheinglück, das sich von der Trauerunfähigkeit nährt. In unserer Keep Smiling-Gesellschaft ist für Trauer und Leid kein Platz. Eine geistlich gewachsene und reife Gemeinde wird sich aber genau dadurch auszeichnen, das Leid zu zeigen und über vorhandenen Schmerz Mitleid zu erregen. Dies zu zeigen und zu sehen, nicht als Charakterlosigkeit zu beschreiben. Das zeichnet eine reife Gemeinde aus. Wer dahin gewachsen ist, der ist im Glauben gewachsen. Geistlich gewachsen, weil wir Hoffnung haben, weil wir wissen, dass uns einer hält, weil wir um den wissen, der am Kreuze hängt, auf einer Höhe mit dem Auferstandenen. Auf der Leitungsklausur, von der wir gerade zurück sind, haben wir uns die Frage vorgelegt, wie wir uns Gemeinde vorstellen. Und ihr Lieben, so stelle ich mir Gemeinde vor, als einen Ort, an dem auch die Leidtragenden ihren Platz haben. Als einen Ort, an dem geistliches Wachstum nicht an geleisteter Arbeit, erbrachter Hingabe, Leidenschaft und Events abgelesen wird, sondern an dem Christus, der für uns gelitten hat. Und damit alles, alles, alles getan hat, was uns mit ihm verbindet. Die Olympischen Winterspiele gehen zu Ende. Begeistert haben mich die Bilder von den Snowboardern in der Halfpipe. Das ist diese halbe Röhre, wo die da durchsausen und unglaubliche Sprünge, fantastische Performance zeigen. Und dabei ist der Griff zum Board, also zu dem Board, auf dem die stehen, ein entscheidender Punktegewinn. Und wer von diesen unglaublichen, talentierten Sportlern, wer von denen daneben greift, fällt in der Wertung gnadenlos zurück, weil er in der Luft sein Board nicht mehr fassen hat können. Wer daneben greift, fällt in der Wertung gnadenlos zurück, gleich wie gut der Lauf auch sonst gewesen sein mag. Ich bin froh und Jesus dankbar, dass wir in der Abfahrt unseres Lebens bei den Sprüngen über unser Potenzial hinaus und bei den Überschlägen unserer Entwicklung am Bord vorbeigreifen dürfen, und zwar ohne Punkteabzug. Und wenn du an deinem Board im Sprung deines Lebens vorbeigreifst, dann ist da der Christus, der dir sagt, kein Punkteabzug, denn ich bin für dich gestorben und auferstanden. Und du sollst leben, weil ich lebe. Das ist die Leidenschaft, für die ich leben möchte, für die wir als Christen in dieser Welt von Keep Smiling stehen sollten, von dem ich glaube, dass es lohnt, dafür sich einzusetzen. Ich bin Jesus darüber dankbar, dass wir in den Himmel kommen, ohne Punkteabzug, weil er für uns gelitten, weil er alles, alles, alles getan hat und wir sind angenommen. Selig sind die Trauernden, selig sind die, die Leid tragen an der eigenen Unfähigkeit und am eigenen Versagen, denn sie sollen getröstet werden. So befinden wir uns auf schmalem Weg. Das spannt den Horizont zu der Erlösung, auf die wir alle noch warten. Es ist aber auch ein Kriterium geistlichen Wachstums der Gemeinde Jesu, dass wir fähig sind, geistlich gewappnet und in uns gefestigt trösten können und nicht permanent uns selbst und andere vertrösten wollen. Wir sind auf schmalem Weg und gut auf diesem Weg unterwegs, wenn Trauer und Leid, Mittelmaß und Verfehlung, Sünde und Schuld unter Christen unter uns sein darf, weil es vorhanden ist, nicht weil es gut ist, aber weil wir Menschen sind, du und ich. Dir macht deine Sünde Angst, mir auch, die meine. Dich verunsichert die Schuld deines Nachbarn in deinem eigenen Glauben, mich zuweilen auch. Dich verärgert die Gleichgültigkeit, die Lüge, die Unaufrichtigkeit, die Feigheit anderer und all das von dir selbst. Das kenne ich auch. Aber glaub mir, es ist die Angst des Unglaubens, die uns das Fürchten lehrt. Es ist die Angst, dass es auf uns ankommt und nicht auf ihn. Und aus Furcht resultiert Radikalität und aus Radikalität resultiert Durchsetzungswille, der uns unbarmherzig werden lässt mit dem Eigenversagen und der Schuld der anderen. Unbarmherzigkeit zuerst gegenüber dir selbst und dann sehr bald auch gegenüber den anderen. Worüber du trauerst und worin du auch immer Leid trägst, es stellt dich, es stellt deinen Nächsten, es stellt die Gemeinde in Frage, ja. Aber wollen wir deswegen lieber auf den breiten Weg ins Himmelreich eingehen, auf den breiten Weg verdienten Lohns und nachweisbarer Gotteserfahrung, auf den breiten Weg unerschütterlichen Glaubens und nicht erkannter Trauer, auf dem breiten Weg von Leidlosigkeit und sichtbaren Erfolg? Jesu Seligpreisung ist dessen Antithese. Freuen dürfen sich die Trauernden, freuen dürfen sich die Leidtragen an der Not der Welt. Freuen darf sich, wer sein Herz offen hält für das Scheitern der Menschen und das Scheitern allen guten Willens. Und wer sein Herz offen hält inmitten des düsteren Treibens dieser Menschheit und aller Menschen bösen Willens. So kommen wir voran zum Ziel, auf dem schmalen Weg. Nicht schnell, aber mit festem Tritt, den Blick auf Jesus gewandt. Auf den Zetteln findet ihr, wie die letzten Male schon gezeigt, Anregung zum Austausch in der Gruppe. Ich werde das jetzt nicht vorstellen, ich weise nur noch mal alle Gruppen- und Hauskreisteilnehmenden Hauskreise darauf hin. Ihr könnt mit dieser Anleitung, mit dieser Hilfe, dieser Predigt nochmals nachgehen und dem, was euch daran bewegt. Und wenn ihr diese einzelnen Fragen im Speeddating mit deinem direkten Gegenüber klärst, dann hast du jetzt gerade so eine Karte auf deinem Platz vorgefunden. Und die Idee ist eigentlich, dass du diese Karte mitnimmst und nicht wieder zurücklegst und sagst, ich klaue ja nichts, sondern mitnimmst und diese Karte benutzt und darauf schreibst, was dir dein Gegenüber gesagt hat, in diesem Speeddating. Und dann behältst du diese Karte, steckst sie dir ein und trägst sie auf deinem Herzen. Noch besser, du bringst das, was dann darauf steht, im Gebet vor deinen Gott und Herrn. In Fürbitte für deinen Partner, für deinen Gesprächspartner. In diesem Sinne noch einmal diese Anregung zum Gespräch. Wir kommen zum Ziel, weil Christus uns führt, auf dem schmalen Weg. Nicht schnell, aber mit festem Tritt den Blick auf Jesus gewandt. Und dazu segne uns Gott in unserer Gemeinde. Glaube bewegt, geistlich wachsen, weil wir bereit sind, Lasten zu tragen. Selig sind die Trauernden. Amen.
Wir haben jetzt eine Zeit des gemeinsamen Gebetes im Lied. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Wir können die nachfolgenden Lieder dazu nutzen, das auf uns wirken zu lassen, was wir gehört haben, und wir können es tun, weil wir wissen, unser Gott ist bei uns, unser Gott ist mit uns. Und nach drei Liedern werden wir eine kurze Zeit haben, wo wir miteinander beten. Ich werde euch dazu zwei Geschichten erzählen, die mir auf dem Herzen liegen. Und wir können dann in kleinen Gruppen zusammentreten und uns gegenseitig das erzählen, wofür wir Mitleid und auch Fürbitte benötigen. Lasst uns zusammen singen.
dazu hast du uns berufen, durch Gnade allein sind wir hier, durch Gnade allein sind wir hier. Wenn du Schatten rechnest, wer könnte stehen? Dank deiner Gnade sind wir rein, uns ist vergeben.
Zu diesem Gottesdienst hatte ich mir überlegt, dass wir jetzt zwei Zeugnisse hören. Beide hören wir leider nicht. Das eine ist, Gunhild Hedfeld ist nicht nur deswegen häufig in Spanien, weil sie es da so schön findet und man als Rentner viel Urlaub machen kann, sondern vor allen Dingen, weil es ihr dort gut geht. Sie leidet unter großen Schmerzen und wer sie sonntags hier erlebt, der sieht ihr das nicht an. Und ich habe sie gebeten, uns davon zu erzählen. Und sie rief mich gestern an und sagte, Thomas, ich kann es nicht. Ich habe so große Schmerzen, ich muss zu Hause bleiben. Und wir werden gleich für sie beten. Und das andere ist, Jürgen Petrat geht es wieder sehr schlecht. Er hatte vor 14 Tagen eine neue Untersuchung. Ich habe davon erzählt und er war letzte Woche in Heidelberg beim Deutschen Krebsforschungszentrum und auch dort haben die Ärzte ihm keine großen Hoffnungen gemacht und können ihm keine wirklich versprechende Therapie vorschlagen, die ihn heilen könnte. Auch dort wirkt nur noch ein Wunder. Ich möchte Arne bitten, dass er mit uns für die beiden betet.
Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, Gnade allein genügt. Gnade ist aber auch alles, was wir brauchen. Und Gnade ist das, worum wir dich anrufen und herzlich bitten. Herr Yogi ist definitiv auf der letzten Wegstrecke. Und als Gemeinde treten wir für unseren Bruder ein, dass du ihm die Hand hältst, dass du ihn in der Angst schützt vor dem Bösen, dass du ihn den schmalen Weg zu Ende gehen lässt zu deinem Reich. Wir beten für Monique, seine Tochter, die um den Vater bangt, für Sabine, die mit ihrem Mann leidet, und für Jürgens Partnerin, die ihn im letzten Jahr gepflegt hat. Und all das, allen Schmerz, alle Tragik, alle Angst, Verzweiflung, Sorgen und Fragen bringen wir vor dich, unseren Gott, und bitten dich, Herr, erbarme dich. Und so bringen wir dir auch unsere liebe Gunhild. Wir danken dir, Herr, für all das, was sie für uns tut, hier in der Gemeinde, lange getan hat, im Seniorenkreis. Danke, dass sie das alles getan hat unter großen Schmerzen und uns darin ein Zeugnis ist des Glaubens und der Festigkeit auf dem schmalen Weg, dass du den Fuß nicht gleiten lässt und dass du im dunklen Tal mit uns bist. Wir danken dir für dieses gelebte Glaubenszeugnis und bitten dich, Herr, dass du ihre Schmerzen linderst, wo auch Tabletten und Medizin nicht viel helfen. Und bitten dich für unseren lieben Bruder Jürgen Hedfeld, dass du auch mit ihm bist, wo er das Schmerz und das Leid seiner Frau jeden Tag mit ansehen muss und mitträgt. Und wir danken dir, dass es uns ein Bild ist von Ehe und Verlässlichkeit in guten und schlechten Tagen. Und wir loben dich, dass du in allem unser Gott bist, zu dem wir beten dürfen. Herr, und gib uns die Kraft und den Geist, davon nicht zu lassen. Amen.
Still help you grow, so don't try to hurry the storm along.
my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up.
Am Ende des Gottesdienstes möchte ich euch nochmal daran erinnern und ermutigen, das einfach zu tun, dass wir wahrnehmen, dass ihr wahrnehmt, wir sind füreinander da. Wir können füreinander eintreten. Wir sollen auch füreinander eintreten. Und am Ende des Gottesdienstes gibt es auch wieder die Gelegenheit, dass man Gebet für sich in Anspruch nehmen kann, hier vorne auf roten Polstern. Aber auch wenn du gerade nicht weich gebettet bist vom Leben, sondern Anliegen hast, wo du dir erhoffst, dass jemand mit dir betet, dann kann das geschehen. Und ich bitte die Gebetshelfer, einfach mal nach vorn zu kommen, sich dorthin schon zu setzen. Dann wisst ihr, zu wem ihr hingehen könnt, um miteinander zu beten. Zum Schluss des Gottesdienstes bitten wir Gott um seinen Segen und dazu bitte ich euch aufzustehen. Der erste Petrusbrief schließt mit einem Segen. Gott hat euch in seiner großen Gnade zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Anteil an ihr. Nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann wird er euch wiederherstellen und stärken, euch Kraft und Halt geben. Er regiert in Macht für immer.